etwas kürzer als sonst ausgefallen, aber ich wollte auch noch ein bisschen Einleitung zum Buch Josua geben. Also der eine Grund natürlich, warum wir jetzt mit Josua weitermachen, war auch der Gedanke, einfach mit einer kontinuierlichen Lesung weiterzumachen, nachdem wir die Tora abgeschlossen haben, sich Josua zuzuwenden. Und es war eigentlich immer ein Buch, das mich sehr provoziert hat, eben mit seinen kriegerischen Darstellungen, wie man damit umgehen kann. Von daher habe ich mich da auch früher schon mal intensiver mit befasst und zu meiner Freude auch festgestellt, dass die rabbinische Tradition durchaus ihre Mittel hat, auch manches zu mildern, so wie wir das ja auch schon in manchen Beispielen der Vorschriften der Tora gesehen haben. Und es ist ja diesmal so geplant, also wir haben jetzt eigentlich als Bibeltexte wesentlich kürzere Texte als der Wochenabschnitt. Wir sind ja sozusagen jetzt nicht mehr an einen liturgischen Zyklus gebunden und von daher war heute also nur Josua 1, das erste Kapitel. Und ich habe es diesmal so gemacht, dass wir also eigentlich in zwei Einheiten kapitelweise, mal mehr, mal weniger Kapitel, die traditionelle rabbinische Interpretation durchgehen werden und dann eigentlich so zusammenfassend, eben nicht unbedingt zu spezifischen Kapiteln, sondern als Gesamtüberblick sehen, wie eben im modernen Israel sowohl aus eher säkularer als auch aus religiöser Perspektive das Buch Josua aktualisiert wird. Und da werden natürlich nochmal politisch sehr brisante Dinge kommen. Und ich denke eben, es ist besser, sich mit diesen Sachen zu befassen, wenn wir wirklich den breiten Hintergrund von der rabbinischen Tradition haben. In der modernen Bibelforschung gab und teilweise gibt es ja auch durchaus die Theorie, dass das Buch Josua ursprünglich mal zur Tora gehörte, also dass man nicht von einem Pentateuch, sondern von einem Hexateuch sprechen kann. Und das macht natürlich von der Erzählung des Buches Josua her Sinn, denn wenn die Tora vom Buch Genesis an bis Deuteronomium immer die Verheißung des Landes hat, ist das Buch Josua sozusagen die Erfüllung und bietet sich eigentlich an, damit weiterzumachen. Und es sind auch ganz konkrete verbindende Klammern. Das Buch Josua endet kurz bevor der Tod Josuas selber erwähnt wird, mit der Grablegung der Überreste Josefs in Sichem, wo ja in Exodus erwähnt wurde, dass Mose, als die Israeliten aus Ägypten ausziehen, dass er die Gebeine des Josef, der ja sich gewünscht hatte, im verheißenen Land bestattet zu werden, dass er die mitnimmt. Das ist so eine Klammer. Eine andere Klammer ist, was wir dann beim übernächsten Mal sehen, wenn der Durchzug durch den Jordan ist natürlich der Gegenpol zu dem Durchzug durch das Schilfmeer. Mit dem einen beginnt der Zug in die Wüste und mit dem anderen endet er im verheißenen Land. Und auch die Pessachfeier, die nach dem Übergang über den Jordan beschrieben wird, ist natürlich die Parallele zu der Pessachfeier, die in Exodus 12 beschrieben wird. Also von daher macht es irgendwo Sinn zu sagen, das Buch Josua ist eigentlich eine ursprüngliche Einheit mit den fünf Büchern der Tora, aber wie auch immer, ob es das mal so gegeben hat, die letztliche Entscheidung des rabbinischen Judentums war, dass das Buch Josua nicht zur Tora gehört, sondern das erste Buch der vorderen Propheten ist. Das ist also nicht so wie die christliche Bibeleinteilung, die ja dann zwischen geschichtlichen Büchern, eben von Josua über Richter, Samuel, Könige, die geschichtlichen Bücher von den Propheten, die mit Jesaja anfangen, unterscheidet. Also in der jüdischen Tradition gelten auch Josua, Richter, Samuel und Könige als Prophetenbücher. Und eben die Hauptgestalten, die dort erwähnt werden, als Gestalten mit prophetischer Kraft. Aber sie haben natürlich was eben das Leben nach der Tora angeht, eine geringere Verbindlichkeit als die Tora selber. Und von daher, wenn wir also sehen, das rabbinische Judentum hat sich entschlossen, das Buch Josua nicht mit in die Tora, also in die, kann man sagen, die höchste Stufe der verbindlichen Texte aufzunehmen, dann heißt das auch bewusst, die Landnahme aus diesem wichtigsten Komplex rauszulassen. Und wirklich im Besitz des Landes als etwas, was eine Zukunftserwartung ist, die auch vielleicht eben nicht keine historische Dimension haben soll, zu sehen. Warum dann eben auch Rabbiner wie Samson Raphael Hirsch, der Führer der deutschen Orthodoxie im 19. Jahrhundert, von dem wir auch ab und zu mal Texte hatten, der eben auch gesagt hat, die Tatsache, dass die Tora nicht im verheißenen Land, sondern in der Wüste gegeben worden ist und beziehungsweise das Buch Deuteronomium in den Bergen von Moab mit Blick auf das verheißene Land, dass das eben zeigt, die Tora kann auch außerhalb des Landes gelebt werden, obwohl der Idealfall natürlich ist, dass sie im Land gelebt werden sollen. Also schon da eigentlich auch von vornherein einfach durch die Festlegung des Kanons eine Aussage zu sagen, die Erzählung von der Landnahme ist nicht etwas, was Teil unseres verbindlichen Gesetzeskorpus ist. Und das ist, wenn wir dann auch in der modernen Auslegung sehen, ist eigentlich ganz wichtig, sich daran zu erinnern. Ich habe jetzt erstmal eine Zusammenfassung gemacht von den biblischen Versen, wo Josua in der Tora erwähnt wird, dass wir uns dann einfach nochmal an diesen Hintergrund erinnern. Und auch da sehen, dass durchaus an unterschiedlichen Texten in der Tora unterschiedlich charakterisiert wird und das so als Hintergrund dann für das Buch Josua selber sehen können. Also zum ersten Mal wird Josua erwähnt im Buch Exodus im 17. Kapitel, direkt nach dem Auszug aus Ägypten, nachdem schon das erste Murren der Israeliten wegen zu wenig Wasser war und weil sie nichts zu essen haben und dann die Amalekiter eigentlich ohne jegliche Motivation die Israeliten angreifen und dann heißt es eben, dass Mose Josua losschickt, um gegen die Amalekiter zu kämpfen. Und dieser Josua taucht aus dem Nichts auf. Er ist nie vorher erwähnt worden. An dieser Stelle wird er auch nicht genealogisch irgendwo zugeordnet. Eigentlich ein sehr überraschendes, plötzliches Auftauchen. Und Josua, wie wir ihn dort kennenlernen, ist eben wirklich der Feldherr, der Kämpfer. Obwohl auch hier, wie wir es im Buch Josua dauernd sehen werden, ist es eigentlich nicht seine Kampfeskraft, sondern die Kraft Gottes, die ihn gewinnen lässt. Denn es ist ja letztlich nicht der Kampf Josuas, sondern die erhobenen Hände des Mose, die den Kampf siegreich enden lassen werden. Dann hören wir in Exodus 24 und 32 von Josua, dem Diener, das hebräische Wort Mescharet, des Mose, der ihn auf den Sinai begleitet und dann auch, nachdem die Geschichte von dem goldenen Kalb bekannt wird, mit ihm herabsteigt. Also das ist jetzt gar nicht der Kämpfer, sondern eben derjenige, der nah bei Mose dran ist, der eigentlich in den wichtigsten Augenblicken in Moses Leben da ist und ja ihm hilft. Und auch hier wissen wir nicht, wo er herkommt, welchem Stamm er angehört. Etwas abgewandelt ist es in Exodus 33 und Numeri 11. Da heißt es, zum ersten Mal wird der Vatername zumindest gegeben, Josua, der Sohn Nuns, Joshua bin Nun. Und er wird hier sowohl Diener, wie wir es auch vorher schon hatten, als auch Knabe, Naar, genannt, der eben Mose schon von Jugend an gedient hat und der protestiert, als der Geist auf die 70 Ältesten ausgegossen wird, dass er auch auf zwei der dieser Ältesten, die im Lager geblieben waren, herunterkommt. Also hier wird auch vielleicht durch den Begriff Knabe, Naar, noch mal mehr betont, dass sich um einen Jungen eigentlich nicht in eigener Unabhängigkeit stehenden Mann handelt, der Diener des Mose ist und auch noch mal betont, dass er von Jugend an der Diener des Mose ist. Und erst in Numeri 13 und 14, wo die Geschichte der Kundschafter kommt, die das Land erkunden sollen, wird er auch einem Stamm zugeordnet. Er scheint ja nämlich in der Liste der Kundschafter von jedem Stamm, die ausgesandt werden. Und zunächst heißt es da mal, dass es Hoschea, der Sohn Nuns, ist. Und einige Verse später wird dann eben gesagt, dass dieser Hoschea von Mose Josua genannt wird. Das ist letztlich derselbe Name, wo die Wurzel Lehoshia retten drin ist. Und es ist eigentlich die Frage, welche Form sozusagen des Gottesnamens am Anfang da ist. Und er wird eben als Angehöriger des Stammes Ephraim hier identifiziert und ist dann zusammen mit Kaleb derjenige gegenüber den anderen 10 Kundschaftern, die eben sagen, wir können das Land nicht erobern, die Leute, die dort wohnen, sind viel zu stark. Und von daher sind auch ist Josua zusammen mit Kaleb der Einzige, der die 40 Jahre der Wüste überleben wird und dann eben auch das Volk in das verheißene Land führen soll. Und diese Einsetzung zum Nachfolger des Mose, von der hören wir dann zum ersten Mal in Numeri 27, wo es dann eben heißt, Josua, der Sohn Nuns, ein Mann in dem Geist ist. Wird also offiziell als der Nachfolger des Mose eingesetzt. Und es wird dann nochmal betont im Buch Deuteronomium an verschiedenen Stellen im ersten Kapitel, Josua, der Sohn Nuns, der vor Mose steht, der in das verheißene Land kommen wird und den Gott auch stärken wird, damit er den Israeliten das Land zu Besitz geben kann. Und dann wird in Deuteronomium 3 und 31 auch spezifisch gesagt, er wird derjenige sein, der über den Jordan ziehen wird, was ja auch in unserem Kapitel heute schon als sein Auftrag erwähnt wird und dann den Stämmen das Land zum Besitz geben wird. Und dann nochmal in Deuteronomium 31 und 32, Josua, der mit Mose vor das Zelt tritt, um das Warnlied für die Israeliten aufzuschreiben und es mit ihm vorträgt. Und dann in einer ganz ähnlichen Sprache, wie wir es in unserem Kapitel heute in Josua 1 haben, Josua, der Sohn Nuns, der mit Mut und Gottes Hilfe die Israeliten in das verheißene Land führen soll. Und dann eben, das ist eigentlich dann der direkte Übergang von den letzten Versen des Buches Deuteronomium zum Buch Josua, dass er nach dem Tod des Mose voll des Geistes der Weisheit ist und die Israeliten ihm gehorchen. Das sind die Stellen in der Tora, wo Josua erwähnt wird. Und eben auffällig ist, dass eigentlich nur an einer Stelle gesagt wird, aus welchem Stamm er kommt, gelegentlich sein Vater erwähnt wird, aber er eigentlich irgendwo aus dem Nichts kommt. Es wird ihm keine wirkliche Genealogie gegeben, wie wir sie von Mose ja vollständig haben. Und wir haben diese eine Stelle, wo er wirklich als militärischer Führer dargestellt wird, aber ansonsten ist eigentlich mehr wirklich seine enge Beziehung zu Mose als dessen Diener wichtig, die ihn dann wohl auch fähig macht, sein Nachfolger zu werden. Und damit fängt dann das Buch Josua an. Und ich habe jetzt auch rausgesucht, das sind eigentlich zwei Texte, die uns dann auch die folgenden Sitzungen begleiten können. Es gibt in der hellenistischen römischen Zeit manche Bücher, die sozusagen, oder vielleicht mache ich hier erstmal einen Einschnitt, Entschuldigung. Sind da Anmerkungen, Nachfragen zu dem, was ich gerade über Josua in der Tora gesagt habe? Erstmal gar nichts, okay. Ja, also es gibt in der hellenistisch-römischen Zeit einige Schriften, die
Und
eigentlich
zwei Anmerkungen.
Nacherzählungen. Herr Müller, noch eine Anmerkung?
Ja, jetzt haben die beide gemacht. Ach so, hier habe ich es. Warum wird so betont, dass er der Sohn Nun ist? Wer war Nun? Weil Nun, und ich kenne es aus anderen Kommentaren, Nun ist ja immer so, der wird ja auch teilweise Sohn der 50 genannt. Warum?
Ist er nun als eigenständige Person wird nirgendwo erwähnt. Das ist also sozusagen, wie es üblich ist, jemanden mit dem Namen seines Vaters vorzustellen, aber wir wissen nichts über diesen nun. Es gibt eine Deutung, dass dieser Name nun, da ist ja der hebräische Buchstabe eben das N, das den Zahlwert von 50 hat, ist da drin. Dass es eventuell Fisch bedeuten kann, aber es ist nicht ganz klar, wo das wirklich herkommt.
Weil ich weiß, es wurde ich weiß nicht von wem, die Verbindung hergestellt, als Sohn der 50, als bedeutungsvoll im Sinne von Abstand zwischen Pessach und Schavuot. Das ist ja genau die 50 an für sich. Aber das ist schwer, eine Verbindung herzustellen.
Ja, also ich kenne diese Tradition nicht. Wie gesagt, der hebräische Buchstabe Nun hat wirklich den Zahlwert
50, ja.
50, aber auch die, sozusagen die Verbindung zwischen Pessach und Schavuot, die auf Josua zu beziehen, das ist wahrscheinlich ein Gedanke der Mystik, das weiter so auszubauen, aber wo genau sich das drauf stützt, kann ich jetzt auch nicht sagen. Das bleibt irgendwie wahrscheinlich gerade, weil eben sowohl Josua als auch sein Vater irgendwo aus dem Nichts auftauchen, der Versuch irgendwo eine, auch durch den Zahlenwert dieses Nun, eine mystische, eine gematrische, was eben die Zahlenwerte angeht, eine Deutung zu finden.
Ja, irgendwie wäre es auch willkürlich, da auf diese Zeitperiode zu kommen, ja? Auf die
Ja, also es
besser
gibt,
zu. Also, da ist doch gar keine Verbindung.
nein,
Nein.
also wir können eben Josua insofern auch nicht direkt mit Shavuot, also der Gabe der Tora, verbinden, sondern ja allenfalls damit, dass er nach der Offenbarung Gottes am Sinai mit
Ja.
Mose auf den Berg steigt, aber nicht direkt bei der Offenbarung der 10 Gebote und mit Pessach, also mit dem Pessach in Ägypten, da wird er überhaupt noch nicht erwähnt.
Ja, nein.
Ja.
Da hat auch keine Bedeutung mehr. Gut,
Ja.
danke.
Der Herr Schobes hatte noch in den Chat geschrieben, dass er sich wundert, dass ein Knabe ein Feldherr ist. Ja, genau das. So, bei mir hängt
Haben, die
es.
wirklich nicht glatt ineinander übergehen und man sich fragen könnte, ob hier vielleicht unterschiedliche Gestalten verwachsen sind, aber wir werden das auch im Verlauf des Buches Josua und noch mehr in der rabbinischen Auslegung sehen, dass das eben auch irgendwo hilft, ihn nicht nur als Heerführer zu sehen, sondern ihm auch andere Charakteristika zu geben. Gut. Dann also die Texte, die beiden nächsten Texte, die wir haben, das sind also zwei Beispiele von Büchern aus der römischen Antike, wo die biblischen Erzählungen nacherzählt werden und dass man da überhaupt eine Notwendigkeit für gesehen hat, zeigt auch, dass hier Juden im Grunde genommen die biblischen Erzählungen auf eine Weise, wie sie für ein römisches Publikum verständlich waren oder moralisch tragbar waren oder wie auch immer, auch umgeschrieben worden sind. Und die eine bekannte Person, die das gemacht hat, ist Josephus Flavius oder mit seinem hebräischen Namen Josef ben Mattathiahu, so grob um das Jahrhundert rum. Er war ein Kohen, ein Priester, der wohl selber auch noch im Tempel Dienst getan hat. Als der jüdische Aufstand gegen die Römer im Jahr 66 ausgebrochen ist, war Josephus zunächst einer der Anführer des Aufstandes, hat den Aufstand im Norden des Landes in Galiläa organisiert, ist dann aber schließlich zu den Römern übergelaufen. Es gibt die Geschichte von der Belagerung der Festung von Jotfat im Norden, wo Josephus beschreibt, wie die Festung belagert ist und eigentlich schon klar ist, dass die Römer die erobern werden und seine Mitkämpfenden eigentlich wollen, dass man kollektiven Selbstmord begibt und sie jemanden auslosen wollen oder eigentlich zwei auslosen wollen, die anderen töten und dann sich selber töten. Und es scheint, dass Josephus das arrangiert hat, dass er einer von den beiden war, die übrig geblieben sind, die anderen töten sollten. Und er dann dem anderen, der auch übrig geblieben ist, sagt, es macht doch eigentlich keinen Sinn, dass wir uns auch töten, sondern wir ergeben uns den Römern. Und das könnte die Vorlage für die Geschichte, die er ja später dann von Masada, von dem letzten Aufstandsort,
erzählt, von der wir überhaupt nicht wissen können, ob sie historisch ist, die er vielleicht nach seiner eigenen Erfahrung gestaltet hat. Und er beschreibt dann eben, dass er von den Römern gefangen genommen wird und er dem Feldherrn Vespasian verheißt, dass er Kaiser werden wird, was dann auch bald darauf geschieht. Und daraufhin hat Vespasian ihn eigentlich in seiner Umgebung gelassen. Und später ist Josephus auch nach Rom gekommen und seinen Namen Flavius hat er eben dann bekommen, weil er dem Geschlecht der Flavier, der Kaiser Vespasian und seines Sohnes Titus, weil er von denen adoptiert worden ist. Also von einem Rebell gegen die Römer ist er eigentlich zu einem Adoptivsohn der flavischen Kaiser geworden. Und hat ja als andere bekannte Buch, das er geschrieben hat, eben die Geschichte des jüdischen Aufstandes, der jüdische Krieg, wo er einerseits versucht, also auch zu erklären, wie die Juden dazu gekommen sind, gegen die Römer zu revoltieren, aber auch eine durchaus kritische Sicht von dem Aufstand hat. Und die jüdischen Altertümer sind sein späteres Werk, in denen er die Geschichte der Juden eben nach biblischen Texten und auch nach anderen Quellen, beziehungsweise auch nach eigenen Vorstellungen wohl nacherzählt, und das, was er auf Griechisch geschrieben hat, also von vornherein für ein, hauptsächlich eigentlich für ein nicht-jüdisches Publikum und ja, im Grunde genommen auch irgendwo die Würde seines Volkes damit zeigen wollte, eine ehrenvolle Geschichte zu haben. Und dann werden natürlich zunächst aus der Tora die geschichtlichen Teile erzählt und dann kommt es zu, kommt eben auch ein Abschnitt über das Buch Josua und wir haben jetzt hier parallel zu dem ersten Kapitel von Josua in der Bibel die Darstellung, wie sie Josephus bringt. Den habe ich hier aus der Übersetzung aus dem Griechischen, die auch online zugänglich ist, sie ist von daher in ihren Formulierung ist eben eine alte Übersetzung von vor über 100 Jahren, von da ist das Deutsche und auch die Form der Namen manchmal etwas altertümlich, aber ich habe gedacht, ich lasse es einfach mal so, wie es ist. Ja, und es ist dann eben als nun Moises, das ist also die griechische Form Moises im Grunde genommen, als nun Moises, wie gesagt, den Menschen entrückt war. Was auch schon eine ganz interessante Formulierung ist, in der Tora heißt es schließlich einfach, er ist gestorben, er ist nicht entrückt worden. Da hat man ja auch letztes Mal darüber gesprochen, dass wir andererseits von Elia eben wirklich hören, er wird entrückt. Und Josephus dreht das eigentlich jetzt um oder beziehungsweise hüllt das Ende des Mose noch in mehr Geheimnisvolles, dass er irgendwo auch die Möglichkeit offen lässt, dass er nicht wirklich gestorben ist. Also als er den Menschen entrückt war, und die gebührenden Trauerfeierlichkeiten für ihn stattgefunden hatten. Auch das ist etwas, was wir im biblischen Text nicht kennen. Wir hören ja eigentlich, er stirbt auf dem Berg Nebo und er begrub ihn. Und dieser er kann eigentlich nur Gott sein, denn niemand anders ist da. Und das hatten wir auch letztes Mal gesagt, niemand kennt sein Grab. Und es ist eigentlich eine sehr bescheidene Erzählung. Und hier wird von den Trauerfeierlichkeiten gesprochen, was sicher eine Anpassung an natürlich römische Bräuche für wichtige Führer des Volkes ist, die kann man nicht einfach so sterben lassen und in einem unbekannten Grab haben, sondern man braucht sozusagen wirklich eine ehrenwerte Trauerfeier für die, ist das ja angepasst. Und hier jetzt in der Übersetzung merken wir auch, es heißt dann nämlich, verkündete Jesus dem Volke, es solle sich zum Kriegszug rüsten. Also diese Form Jesus, das ist eben die griechische Form des Namens Jehoshua, Jesus. Und damit ist natürlich derselbe Name wie Jesus von Nazareth. Das wird im hebräischen Text nicht deutlich, aber im Griechischen ist das exakt derselbe Name. Und das war für die Kirchenväter auch eine ganz wichtige Sache, die gerade Origenes, der Predigten über das Buch Josua geschrieben hat, diese, die auch allegorisch interpretiert hat, und zu sagen, eigentlich der Josua ben Nun ist eigentlich in gewisser Weise der Vorläufer des Jesus, in dem sich manches Vorbild vorab spiegelt, was Jesus von Nazareth tun wird. Ja, also der Satz, als nun Moses, wie gesagt, den Menschen entrückt war, und die gebührenden Trauerfeierlichkeiten für ihn stattgefunden hatten, verkündete Jesus dem Volke, es solle sich zum Kriegszug rüsten. Hier fehlt auch noch etwas im Vergleich zum biblischen Text, denn im biblischen Text ist es zunächst mal Gott, der Josua sagt, du sollst dich bereit machen, dass das Volk zieht, und dann gibt Josua diesen Befehl weiter an das Volk. Und hier ist eigentlich ein selbstständig Handeln. Das kann vielleicht auch sein, dass auch hier Josephus die Darstellung auf eine, ja, auf eine etwas realistischere Ebene, dass man sozusagen Josua dann eben mit einem militärischen Kriegshelden vergleichen kann und weniger jetzt kommt, dass er eigentlich alles, was er tut, auf Gottes Befehl sagt. Dann haben wir hier schon im Vorgriff, was wir dann nächstes Mal in Josua 2 sehen werden. Zugleich schickte er Kundschafter in das Gebiet Jerichos, um die Stärke und die Gesinnung seiner Bewohner zu erforschen. Und dass Josephus das schon an dieser Stelle sagt, das werden wir nachher auch in der rabbinischen Tradition wiederfinden. Denn die Geschichte mit den Kundschaftern macht uns ein chronologisches Problem. Denn hier in Josua 1 heißt es ja, in 3 Tagen sollt ihr über den Jordan gehen, und dann kommt auch die ganze Geschichte mit den Kundschaftern, die alleine schon sich verstecken, mehr als 3 Tage, bis sie wieder zurückkommen zu Josua, und dann eigentlich erst der Durchzug durch den Jordan beginnt. Und Josephus macht hier genau das, was auch später die rabbinische Tradition macht, zu sagen, obwohl die Ausschickung der Kundschafter erst im nächsten Kapitel erwähnt wird, hat de facto schon bevor Josua gesagt hat, in 3 Tagen wird der Jordan überschritten, hat er schon vorher die Kundschafter geschickt. Da werden wir dann beim nächsten Mal Beispiele aus der rabbinischen Auslegung zu sehen. Darauf stellte er das Heer in Schlachtordnung auf, um rechtzeitig den Jordan überschreiten zu können, und berief zu sich die Häupter der Stämme Rubel, also Ruben, Gad und Manasses, denn der Hälfte dieses Stammes war das Land Amoräa, der 7. Teil von Chananäa, eingeräumt worden. Er erinnerte sie an das, was sie dem Mose versprochen, und beschwor sie, dass sie aus Dank gegen diesen, der bis zum Ende seines Lebens für sie gesorgt habe, wie auch um des allgemeinen Bestens willen, ihre Versprechungen bereitwillig einlösen möchten. Und da sie ihm Folge leisteten, zog er mit 50.000 Bewaffneten von Abila 60 Stadien weit an den Jordan. Da wird also aus Josua 1 aufgegriffen, wie eben wirklich die Stämme, die schon ihren Erbbesitz im Ostjordanland genommen haben, wie die ihre Verpflichtungen und ihr Versprechen gegenüber Mose einlösen, dass sie den anderen helfen werden, das Land westlich des Jordan zu erobern. Das ist also ein Teil, den Josephus im Großen und Ganzen thematisch übernimmt. Was eigentlich fehlt bei ihm, ist jedes göttliche Eingreifen, eben wie er am Anfang nicht bringt, dass es zunächst mal Gott ist, der Josua sagt, das Land zu erobern. Auch die ganzen Aufforderungen, die wirklich im biblischen Text in mehreren Versen kommen, sei stark und mutig und nimm das Land in Besitz. Und auch die Aufforderung, wo wir nachher noch ein paar Texte zu haben, immer das Buch der Tora, die Torarolle bei sich zu haben und Tag und Nacht in ihr zu lesen. Also dieser Aspekt des Torastudiums des Josua, das hat Josephus ganz weggelassen. Vielleicht sehen wir uns gemeinsam noch mit Josephus den 2. Text an. Das ist das sogenannte Liber Antiquitatum Biblicarum, wird auch manchmal der Pseudo-Philo genannt. Ein Text, der wohl ursprünglich auch auf Griechisch geschrieben war, aber nur auf Lateinisch erhalten ist. Und da habe ich jetzt auch so eine tabellarische Darstellung, die zeigt, was eigentlich aufgegriffen wird in der Darstellung hier. Also es beginnt damit, in jener Zeit schloss Gott einen Bund mit Nauis, also Nuns Sohn Josue, der von den Kundschaftern übrig blieb. Also diese Betonung, die haben wir ja im 1. Kapitel Josuas nicht. Da ist wichtig, dass Josua der Diener des Mose ist, dass er sein Nachfolger ist, aber in Josua 1 wird die Geschichte von den Kundschaftern nicht erwähnt. Wo. Und das wird hier ja nachgetragen. Und eben auch nochmal erinnert, denn die Bestimmung war gegen sie ergangen, dass sie das Land nicht sehen sollten, weil sie davon übel geredet hatten. Deshalb starb auch jenes Geschlecht. Da sprach Gott zu Josua, Nues Sohn: Was trauerst du und warum hegst du vergebliche Hoffnung, insofern du denkst, Moses lebe noch? Darum wartest du vergeblich, denn Moses ist gestorben. Also hier auch eine Spannung, die eigentlich weder in Deuteronomium 34, wo der Tod des Mose erwähnt wird, noch hier in unserem Kapitel Josua 1 kommt, dass man sich nicht abfinden will mit dem Tod des Mose. Und dann kommt eigentlich eine Umschreibung dessen, wie eben in das Torah-Studium und die Weisheit des Josua beschrieben wird: Nimm seiner, also des Moses, Weisheit Gewänder und bekleide dich damit und gürte deine Lenden mit seines Wissens Gürtel. Dann wirst du umgewandelt und ein anderer Mann werden. Also es wird hier nicht die Torah, sondern die Weisheit erwähnt, was vielleicht auch ein Versuch ist. Also es sind durchaus auch Parallelen, die auch im Buch der Sprüche zum Beispiel kommen. Vielleicht auch, weil der Begriff der Weisheit etwas ist, was besser in die hellenistisch-römische Welt hineinpasst. Aber die Gewänder der Weisheit, das sich bekleiden, das sich gürten, ist eigentlich etwas wie wie die Einführung der Priester, wie es bei Aaron und seinen Söhnen mit den Priesterkleidern beschrieben wird. Und du wirst umgewandelt und ein anderer Mann werden. Das ist das, was in 1 Samuel 10 von Saul erzählt wird. In dem Moment, wo der Geist Gottes auf ihn kommt und er ausgewählt ist, der gesalbte König zu sein, heißt es eben auch. Und er ist ein anderer geworden. Also das sind eine Menge biblische Texte, die hier sich in Josua widerspiegeln. Und es geht dann weiter. Sprach ich nicht zu deinen Gunsten mit meinem Diener Moses, also, dieser wird nach dir mein Volk führen und in seine Hand gebe ich dann die Könige der Amoriter. Dann nahm Josua die Gewänder der Weisheit und bekleidete sich damit. Dann gürtete er mit dem Gürtel der Einsicht seine Lenden. Und als er sich damit bekleidete, ward sein Geist entzündet und sein Sinn bewegt. Und er sprach zum Volk: Das erste Geschlecht ist jetzt in der Wüste gestorben, weil es seinem Gott ungehorsam war. Ihr Führer alle, wisset nun, dass eure Pfade recht sind, wenn ihr in eures Gottes Wegen wandelt. Schenkt ihr aber seiner Stimme kein Gehör, werdet ihr vielmehr euren Vätern ähnlich, dann werden eure Werke verderbt und ihr selbst vernichtet werden und euer Name verschwindet vom Erdboden. Wo bleiben dann die Worte, die Gott zu euren Vätern sprach? Wenn auch die Heidenvölker vielleicht so sagen, Gott hat versagt, weil er sein Volk nicht befreite, so müssen sie doch anerkennen, dass er sich andere Völker auserwählte, für die er große Wunder wirkte, und so kommen sie zur Einsicht, dass der Allmächtige keinerlei Rücksicht nimmt. Weil aber ihr durch Überhebung sündigtet, so nahm er deshalb seine Kraft von euch und ließ euch Sklaven werden. Nun erhebt euch und nehmt euren Willen zusammen, dass ihr in eures Herrn Wegen wandelt. Dann wird er euch führen. Also im Gegensatz zu Josephus wird hier durchaus dem Josua eine längere ermahnende Rede in den Mund gelegt, aber es geht ja eigentlich gar nicht um die Eroberung des Landes, sondern es geht an die Erinnerung an die Revolte in der Wüste und die Ermahnung eben, wenn ihr auf Gottes Wegen geht, dann wird es gelingen, aber ansonsten nicht. Und eigentlich ist das eine Fortsetzung der vielen Reden des Mose im Buch Deuteronomium, wo auch Mose ja immer wieder sagt, wie wichtig es ist, die Tora einzuhalten, damit das Land nicht verloren geht. Und dann kommt die Antwort, da sagten zu ihm die Scharen: Wir wissen heute noch gut, was in Moses Tagen Eldad und Medad weissagten. Das waren die beiden von den 70 Ältesten, auf die der Geist eben im Lager kam und Josua damit ja nicht zufrieden war. Nach Moses Hingang wird es Moses Führerschaft dem Navi-Sohn Josua übertragen werden. Und Moses wurde nicht eifersüchtig, sondern freute sich, als er sie hörte. Von da an glaubten alle Scharen, dass du ihre Führung übernähmest und ihnen das Land in Frieden verteilen würdest. Wir wissen nun auch einen Streit, so sei doch mutig und stark. Das ist wirklich ein wörtliches Zitat aus dem biblischen Text, denn du allein bist in Israel der Führer. Also soweit das Liber Antiquitatum Biblicarum. Haben wir also hier zwei Varianten von Nacherzählung des biblischen Textes. Sind da Nachfragen, Anmerkungen zu?
Ich glaube, erst Herr Müller und dann Frau Fichtbauer.
Herr Müller?
Ja, ich muss noch mal auf die Nun zurückkommen, weil ich habe hier gerade gelesen, dass wir also einmal 49 Tore der Umkehr haben und haben auch 49 Wege zur Weisheit. Und der 50. Weg, also die höchste Weisheit, ist, wenn dann die Menorah dazu käme.
Also das ist eine sehr mystische Auslegung, die ich so nicht,
Die
auch noch
klingt
nicht so
aber schön.
gehört habe, aber das würde einiges erklären, warum hier
Ja.
der Gedanke der Weisheit mit Josua verbunden wird und auch der Name Nun kommt, wobei der im Griechischen ja zu Naweh wird und natürlich der Zahlenwert im Griechischen verloren geht.
Nonos.
Es käme, glaube ich, schon auf eine andere Zahl raus. Ja, ich glaube, wir lassen das mal so ein bisschen als eine geheimnisvolle Deutungsmöglichkeit, die es auch gibt, stehen.
Okay. Naja,
Äh,
die
Frau
klingt schön.
Fichtbauer,
Ja.
Sie sind noch stumm geschaltet. Immer noch. Nein, man kann sie noch nicht hören.
Nee.
Ja.
Ich hatte das eben, es kann sein, Frau Abraham, dass Sie nur mal eingreifen müssen. Ich hatte das eben über Stummschaltung aufheben versucht. Ich bin aber jetzt nur noch Mitgastgeberin, seit Sie da sind, weil Frau Fichtbauer eben so
Nein, ich
Nachteile
glaube
hat.
nicht, dass. Ich versuche mal.
Wenn Sie oben auf die drei
Ja, ich gucke
Knöpfe
mal gerade.
klicken bei ihr.
Versuchen Sie es jetzt mal, Frau Fichtbauer.
Oh,
Ah, jetzt
nee.
halt es. Was ist da?
Frau Fischbau ist irgendwie doppelt drin. Ja. Und
Ah, ja.
dann
Gehen
hat
Sie noch
das.
mal einmal raus und schalten Sie sich dann wieder rein. Bitte.
So. Oder Sie schreiben in den Chat, was Sie fragen wollten. Also es ist noch ein
Verlass.
Kassel ohne Bild und wenn, solange Sie doppelt drin sind, halt das dann so merkwürdig. Das habe ich aber eben erst gesehen.
Okay. Sie einmal raus.
Wir schauen mal, was passiert. Sonst müssten Sie notfalls den anderen Fichtbauer da noch mal raus, manuell
Das kann
rausschmeißen.
ich eben nicht von hier aus, das versuche ich
Ah,
gerade.
wenn oben über die Menüleiste Teilnehmer und dann kann man ganz unten ausschließen und dann kann man jemanden rauswerfen. Das ist unfreundlich, aber in
Ach
diesem Fall für
hier.
alle hilfreich.
Ich sehe aber keine Möglichkeit, jemanden rauszuschmeißen.
Ich rufe die mal an und wir machen mit Herrn Smith weiter.
Ja, gut, machen wir das so. Herr Smith, bitte.
Ja, guten Abend. Ich wollte eigentlich nochmal nachfragen. Ich meine, das von Josephus, habe ich ein paar Fakten genannt, die ich nicht wusste. Aber von wem ist dieses Biblikum,
Der Verfasser ist
sozusagen
nicht
biblischer Stamm
bekannt.
geschrieben?
Das, wenn ich mich richtig erinnere, das wird also etwas später als Josephus datiert, aber man weiß nicht genau. Und darum hat es, also es gibt diese eine Bezeichnung Pseudo-Philo, dann würde man es
Ja.
eben Philon von Alexandrien, dem Zeitgenossen, mehr oder weniger des Josephus zuschreiben. Aber es ist eben der Pseudo-Philo, ist mit sicher nicht er, aber man weiß nicht wirklich, wer der Verfasser war.
Aber es sind keine Juden gewesen, oder?
Doch, doch, es ist ein jüdischer Verfasser, das ist klar.
Also eine jüdische Verfassung. Oh.
Ja, eben also
Alles.
genau dieselbe Richtung wie Josephus, zu sagen, wir möchten im Grunde genommen als Juden unsere Geschichte für Heiden akzeptabel darstellen, sozusagen.
Naja, dann ist es, aber wird dann doch, dann wird doch vorausgesetzt, dass man Josua kannte, weil ich dachte, wenn es keine Juden sind, dann ist es wohl auch sehr frei nacherzählt, oder?
Also Josua wird sozusagen hier jetzt am Anfang des Kapitels eingeführt.
Ja.
Und eben, also das heißt ja, der von den Kundschaftern übrig blieb. Das ist natürlich auch etwas, was der Text vorher schon erzählt hat.
Ja, die,
also in dem Sinne kann der Leser sich erinnern, dass schon mal was von Josua gesagt wurde.
Ach, ja. Ich habe noch nie von diesen Texten gehört. Darum das.
Ja, ich bin auch mal, jetzt ist Frau Fichtbauer wieder zweimal da.
Ach so,
ja, das kann man da machen.
Naja, ich wollte um noch mal zu sagen, ich finde es mal interessant zu lesen. Also jetzt muss ich mal die Technik.
Ja, also wir werden auch, es ist nicht zu jedem Kapitel, weil es gibt auch Sachen, die Sie überspringen, aber grundsätzlich habe ich vor, mit den beiden Texten weiterzumachen, dann werden wir an anderen Stellen, wenn wir noch ein bisschen deutlicher sehen, wo Sie auch Ihre eigenen Tendenzen reinbringen.
Ja, ich habe schon mal geguckt da in die Wikisource, es ist in der Tat sehr lang, also danke.
Ja, das wir werden also nicht unbedingt alles lesen, aber so ein paar prägnante Dinge. Gut. Frau Fichtbauer, versuchen wir es nochmal, aber. Und jetzt hört man sie wieder gar nicht. Nein. Müssen wir es diesmal. Also Sie könnten nochmal versuchen, rauszugehen, aber wie das genau, davon bin ich auch, vielleicht hören Sie diesmal einfach zu dann, das funktioniert ja wenigstens, und Sie könnten versuchen, was in den Chat zu schreiben.
Ja, das wollte ich gerade vorschlagen.
Und wenn Sie das tun möchten, während Sie das tun, machen wir inzwischen schon mal ein Stück weiter. Jetzt kommen wir zu der traditionellen jüdischen Auslegung, und das ist natürlich jetzt anders im Buch Josua. Wir haben uns ja an einige mittelalterliche Kommentatoren, die immer wieder kamen, Rashi, Ramban, Ibn Ezra, Rashbam hatten wir oft gewöhnt. Nicht alle von denen haben auch Kommentare zu den Büchern nach der Tora geschrieben. Also Rashi hat ja einen geschrieben, Ramban keinen. Also wir werden einige Leute vermissen, die nicht mehr kommen. Und ebenso gibt es auch keinen eigenen Midrasch zum Buch Josua, wie wir ja Midrashim zu den Büchern der Tora hatten. Die Midrasch-Erzählungen zu Josua finden sich an überraschenden oder nicht überraschenden Stellen halt über andere Teile der rabbinischen Literatur verteilt. Und ansonsten, Leute, die uns noch wichtig werden als diejenigen, die auch Kommentare zum Buch Josua geschrieben haben, sind Don Yitzhak Abarbanel, der zur Zeit der Vertreibung aus Spanien gelebt hat, von dem hatten wir auch zur Tora manchmal schon Texte, und eben auch aus dem 19. Jahrhundert hier ein Text von Malbim, Rabbi Meir Löb ben Yechiel Michael, der eben auch einen Kommentar zu allen Büchern der hebräischen Bibel geschrieben hat und damit eben auch zu Josua. Und er beginnt eben mit dem, das heißt, und es war nach dem Tod des Mose. Da steht auch irgendwo die Frage her, ja, wir wissen ja schon, dass Mose gestorben ist. Das wurde uns gerade im letzten Kapitel von Deuteronomium gesagt. Wieso muss das nochmal ausdrücklich betont werden? Und dazu schreibt Malbim, dies will sagen, dass als Mose am Leben war, es nicht möglich war, dass Josua den Jordan überschreiten würde. Aus zwei Gründen. Erstens, es war nicht möglich, dass Josua der Befehlshaber der Armee sein würde, solange Mose noch lebte. Zweitens, die Überschreitung des Jordans war nicht möglich wegen des Eides, dass Mose den Jordan nicht überschreiten werde. Aber nach dem Tod des Mose waren diese beiden Gründe nicht mehr vorhanden. Daher, und jetzt wird der Vers weiter zitiert, und er sprach zu Josua. Und es wird erläutert, dass Josua sowohl die Prophetie als auch die Leitung des Volkes zufiel, weil er Moses Diener war. Dieser Titel wird ja ausdrücklich erwähnt im ersten Vers. Und der Dienst ist größer als das Studium. Und da kommt also der Gedanke, der natürlich das rabbinische Judentum kennt, wie wird man Rabbiner, wie wird man Gelehrter? Dadurch, dass man bei einem Gelehrten lernt. Aber es gab eben auch den Brauch, nicht nur zu lernen, sondern bei seinem Lehrer auch im Haus zu wohnen und ihm alle möglichen Dienste zu leisten. Und das wird jetzt sozusagen aus der Zeit, wie es das rabbinische Judentum kannte, zurückversetzt, als wäre das auch schon bei Mose und Josua so gewesen. Und hier heißt es jetzt eben, und der Dienst ist größer als das Studium. Und Mose wird der Knecht Gottes genannt. Also wir haben den Unterschied eben Diener und Knecht. Also Diener ist der Mescharet und Knecht ist der Evet. Und Mose wird der Knecht Gottes genannt, um zu sagen, dass er sozusagen, dass er jetzt, nachdem von seinem Tod erwähnt wurde, wird der Knecht Gottes genannt, um zu sagen, dass er so auch nach seinem Tode genannt wurde. Wie unsere weisen, seligen Angedenken sagen, hier steht er und dient, also hier in dieser Welt und auch dort steht er und dient, in der kommenden Welt. Das heißt, dass der Gerechte, der sich nur mit seiner eigenen Vervollkommnung befasst, dessen Dienst mit seinem Tode aufhört. Aber wer sich mit der Vervollkommnung der Generation und der kommenden Generationen befasst, der hat ein Verdienst und verschafft der letzten Generation ein Verdienst. In das Land, die Weiterführung des Verses, das heißt, dass, obwohl du der Befehlshaber bist und es üblich ist, dass alle Eroberer von Ländern das eroberte Land nach dem erobernden Befehlshaber oder König benennen und es ihm gehört, es zu verteilen und mit ihm zu machen, was er will, hinsichtlich dieses Landes wird es nicht so sein, sondern in das Land, das ich ihnen gebe. Eben nicht in das Land, das nach dir benannt wird oder dir gehören wird, sondern das Land, das ich, Gott, ihnen gebe. Das ist auch schon so ein erster Hinweis darauf, dass der menschliche Anteil an der Eroberung des Landes hier auch um einiges zurückgestuft wird. Ja, sind Fragen, Anmerkungen zu dem Text von Malbim da? Herr Müller. Sie sind noch stumm geschaltet.
Der menschliche Anteil an der Eroberung oder an der Inbesitznahme des Landes wird zurückgeschraubt. Aber da ist doch ein Widerspruch. Wozu stellt dann Joshua sein Heer in Phalanx auf, bevor er den Jordan überschreitet? Das ist einmal die Frage, er überschreitet ja den Jordan mit Sicherheit nicht in der Formation einer Phalanx.
Nein, die Phalanx, das ist im Grunde genommen die Abänderung, die wir gerade in dem Liber Antiquitatum Biblicarum haben, die ja das wirklich eben, könnte sagen, wie eine römische Heerordnung darstellt.
Ja, es ist eine Schlachtordnung.
Ja, und dann, wir werden ja nachher bei der übernächsten Sitzung, wenn wir die Kapitel über den Durchzug durch den Jordan haben, werden wir ja sehen, dass das keineswegs der Fall ist, sondern eigentlich die Bundeslade und die Priester, die Bundeslade tragen, sind die Entscheidenden dabei. Also auch das zeigt nochmal, es geht nicht darum, in Schlachtordnung rüberzuziehen. Das ist auch ja von der vielleicht auch eine gar nicht so unproblematische Änderung, die eben der Liber Antiquitatum Biblicarum gemacht hat, gerade diesen Aspekt, dass es nicht um ein nach militärischen Regeln aufgebautes Volk ist, das darüber zieht, sondern was ganz anderes eine Rolle spielt.
Ja.
Herr Haller?
Ja, ich habe eine kurze Verständnisfrage, und zwar heißt es ja in dem Text von Malbim, Moment, ich muss es kurz suchen, wer sich mit der Vervollkommnung der Generation und der kommenden Generation befasst, der hat einen Verdienst und verschafft der letzten Generation einen Verdienst. Die letzte Generation, ist das die letzte Generation vor dem Ende der Welt oder was ist da gemeint?
Wahrscheinlich muss man sich das so vorstellen, dass das wirklich, wenn jemand so auf die Zukunft hin arbeitet, dass das etwas ist, das wirklich bis zum Ende der Welt hin erhalten bleibt.
Schöner Gedanke.
Ja, dann, ich finde auch gerade diesen Gedanken zu sagen, man ist ein Gerechter, wenn man sich mit seiner eigenen Vervollkommnung befasst. Aber eigentlich, man wird danach vergessen werden. Man hat sozusagen sich selber vervollkommt, aber für die weitere Geschichte, für die weiteren Generationen wird das keine Rolle mehr spielen. Und natürlich auch schon im Grunde genommen würde sagen, also eigentlich hat man auch eine Verantwortung für andere und sollte sich nicht nur auf sich selbst konzentrieren.
Er ist ein Egoist.
Ja, das.
Ja, vor allem auch schön dieser Bezug auf die Zukunft eben, ne? Nicht nur auf
Ja,
andere, sondern
genau.
eben auch auf die Zukunft und auf künftige Generationen. Das ist also das,
Ja.
was ich jetzt in der Gegenwart tatsächlich an Dienst tue, im Idealfall dann tatsächlich in die künftigen Generationen hineinwirkt, wenn man es vielleicht gar nicht mehr explizit als mein Verdienst sehen wird.
Ja, und im Grunde der Lohn dafür ist, dass wir bis heute von Mose reden und es als seine Tora sehen und uns in seiner Tradition sehen dann. Ja, dann haben wir danach einen Text in den Versen 2 bis 5, der sehr ähnlich ist einem Text, den wir schon in Deuteronomium 11 hatten. Ich habe die hier mal in einer Tabelle nebeneinander gestellt. Also wir hatten in Deuteronomium 11, wenn ihr dieses ganze Gebot, auf das ich euch heute verpflichte, genau bewahrt und es haltet, wenn ihr den Herrn, euren Gott, liebt, auf allen seinen Wegen geht und euch an ihm festhaltet, dann wird der Herr alle diese Völker vor euch ausrotten und ihr werdet den Besitz von Völkern übernehmen, die größer und mächtiger sind als ihr. Und in Josua ist das jetzt angepasst eben auf die Situation, wo es wirklich schon kurz bevorsteht. Mein Knecht Mose ist gestorben. Mach dich also auf den Weg und zieh über den Jordan, hier mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben werde. Und der besonders starke Vergleich ist jetzt der folgende Vers, wo es in Deuteronomium heißt, jeder Ort, den euer Fuß betreten wird, soll euch gehören von der Wüste an. Dazu soll der Libanon euer Gebiet sein. Vom Strom, dem Euphrat, bis zum Meer im Westen. Und in Josua ist es etwas ausführlicher, die Grenzbeschreibung. Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. Euer Gebiet soll von der Steppe und vom Libanon an bis zum großen Strom, zum Euphrat reichen. Das ist das ganze Land der Hethiter und bis hin zum großen Meer, wo die Sonne untergeht. Und da geht es im Deuteronomium weiter. Keiner wird eurem Angriff standhalten können. Dem ganzen Land, das ihr betretet, wird der Herr, euer Gott, Schrecken und Furcht vor euch ins Gesicht zeichnen, wie er es euch zugesagt hat. Und ähnlich heißt es bei Josua: Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Also wir haben jetzt ein erstes Beispiel und werden wir auch im weiteren Verlauf des Buches Josua sehen, was heute gerne auch gerade von israelischen Exegeten als innerbiblische Interpretation gesehen wird, weil die Bibel ja eben ein Werk ist, das Bücher enthält aus unterschiedlichen Jahrhunderten und wir da auch schon sehen, wie jüngere Texte ältere aufgreifen. Und gerade natürlich das Buch Josua, weil es ja die Erfüllung von vielen Verheißungen und vielen Vorschriften der Tora sein soll, sich da vieles wiederholt, aber teilweise eben auch anders formuliert wird. Und natürlich, was besonders wichtig ist, sind die Dinge, die etwas anders formuliert werden. Also das ist schon eine erste Form der Auslegung, die im biblischen Kanon selber geschieht. Und was uns jetzt sozusagen in unserer Auslegung Josuas hilft, ist, dass wir eben wir haben keinen durchgehenden Midrasch zum Buch Josua, aber hier eben in dem Fall, wo das Buch Josua einen Text aus Deuteronomium übernimmt, können wir zurückgreifen auf den Midrasch Sifrei zum Buch Deuteronomium, auf diesen Text hierhin. Und im Grunde genommen von dem lernen, was im Kommentar zum Buch Deuteronomium gesagt wird. Und es geht eben gerade darum, eigentlich diese Spannung, die der Text hat, das heißt eben einmal jeder Ort, den euer Fuß oder hier jetzt gerade im Midrasch übersetzt ist, Fußsohle betreten wird, eben jeder Ort, den euer Fuß betreten wird und danach kommt eine Grenzziehung. Und wie geht das miteinander sozusagen? Mit dieser Frage befasst sich der Midrasch. Alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer sein. Wollen diese Worte das Gebiet des Landes Israel lehren? Aber es wird doch schon gesagt, von der Wüste und dem Libanon, von dem Fluss Euphrat, bis zum Meer im Westen soll euer Gebiet sein. Und warum sagt dann die Schrift, also sozusagen, wenn die Grenzen ja schon definiert wurden, alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer sein? Sie sagt ihnen, jeder Ort, den ihr erobern werdet, abgesehen von diesen Orten, soll euer sein. Oder meint sie, ihr dürft das Ausland erobern, bevor ihr das Land erobert habt? Die Schrift sagt, und ihr werdet größere und stärkere Völker beerben, als ihr es seid. Und danach, alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer sein. Dass das Land Israel nicht durch ihre Gräuel verunreinigt wird, während ihr das Ausland erobert, sondern wenn ihr das Land Israel erobert habt, dann dürft ihr das Ausland erobern. Denn wenn sie das Ausland erobert haben, woher wissen wir, dass die an das Land gebundenen Gebote dort gelten? Du beurteilst. Hier in Vers 24a heißt es, soll euer sein. Und im zweiten Teil des Verses und weiter heißt es, soll euer sein. So wie für das erste soll euer sein, hier die Gebote gelten, so auch für soll euer sein dort. Und wenn du sagst, aber David, das lernen wir eben im zweiten Samuel-Buch aus der Geschichte Davids, aber David hat Aram Naharaim und Aram Zoba erobert und die Gebote gelten dort nicht. So sagen sie, David hat nicht nach der Tora gehandelt. Die Tora sagt, wenn ihr das Land Israel erobert habt, dürft ihr das Ausland erobern. David handelte nicht so, sondern eroberte Aram Naharaim und Aram Zoba, aber den Jebusiter, der nahe bei Jerusalem war, vertrieb er nicht. Der Heilige gepriesen sei, er sagte zu ihm, um deinen Palast herum hast du nicht vertrieben. Wie kommst du dazu, Aram Naharaim und Aram Zoba zu erobern? Und die Auslegung geht eigentlich darauf zu sagen, einerseits haben wir ein mit Grenzen umrissenes Gebiet, das in jedem Fall den Israeliten gegeben wird. Und wenn es dann heißt, alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, wäre das im Grunde genommen eine Erweiterung, dass das auch Land außerhalb dieser Grenzen ist. Aber es wird dann eben die Einschränkung gemacht, das ist erst möglich, wenn ihr das eigentlich verheißene Land erobert habt. Und Eroberungen, die statt außerhalb der Grenzen stattfinden, solange das eigentliche Gebiet noch nicht erobert ist, die sind eigentlich nicht legitime Eroberungen und darum werden auch die Gebote dort nicht gelten. Also durch auch eine Kritik an Davids Eroberungskriegen, von denen hier gesagt wird, sie sind eigentlich nicht nach der Tora gegangen. Und Malbim schreibt dazu nochmal jeden Ort und weist eben auch auf den Text in Deuteronomium hin. Dieser Text kommt schon im Wochenabschnitt Ekef vor und fasst eigentlich das zusammen, was wir gerade in Sifrei gelesen haben. Und dann sagt Malbim weiter, auch da zitiert er noch Midrash-Quellen, und aus den Worten unserer weisen, seligen Angedenkens ist bereits klar, dass wenn Mose hinübergegangen wäre und erobert hätte, kein Krieg nötig gewesen wäre, sondern an jedem Ort, den ihr Fuß betreten hätte, wären die Feinde tot vor ihnen umgefallen. Hinsichtlich dessen wurde Mose gesagt, also im Buch Deuteronomium, jeder Ort, den euer Fuß betreten wird. Durch das Betreten des Fußes allein werdet ihr es erwerben und es erobern und es wird euer sein. Aber auch wenn die Sünde, eben die Sünde der Kundschafter, die Angst gibt. Die Angst gemacht haben, das Land zu erobern. Aber auch wenn die Sünde dazu geführt hat, dass sie es jetzt durch Krieg erobern müssen, wird sein Wort doch nicht leer zurückkehren. Und es heißt, dass auch jetzt gilt, jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie es Mose versprochen habe. Also hier die Wiederholung dieses Verses, damit erklärt wird, dass obwohl es jetzt nur noch mit Krieg gehen wird, trotzdem das Land gegeben wird. Ja, sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Herr Smith.
Ich wollte nochmal eben zurück nach den Satz über den Greuel. Was wird damit gemeint?
Welcher Satz bitte?
Eben gucken, wo steht es? Hier, dass das Land Israel nicht durch ihre Greuel erobert habt, dann dürft ihr das aus.
Ja, die Greuel, das meint den heidnischen Götzendienst. Aha. Sozusagen, warum ist das so wichtig, das Land Israel zu erobern? Nicht aus machtpolitischen Gründen, um das Land in Besitz zu haben, sondern um dem Götzendienst im Land ein Ende zu setzen und dafür zu sorgen, dass das Land nicht mehr durch Greuel, durch Götzendienst verunreinigt wird.
Ja.
Und darum ist es eben so wichtig, erst das verheißene Land zu erobern und man hat erst danach das Recht, sich mit anderem Land zu befassen zur Eroberung.
Ja, weil, aber was bedeutet das denn, dass diesen Satz sondern, wenn ihr das Land Israel erobert habt, dann dürft ihr das Ausland erobern. Ist das ein Gegensatz dann oder was?
Ja, das ist die Technik, wo man im Midrasch eigentlich immer schon weiß, welche Meinung akzeptiert wird. Wir haben ja ein paar Zeilen vorher. Oder meint die Schrift, oder meint sie, ihr dürft das Ausland erobern, bevor ihr das Land erobert habt. Immer wenn es heißt, oder meint sie,
ja,
ist es eine Formulierung, eine Meinung, die nachher widerlegt wird. Und darauf ist die Antwort zu diesem oder meint sie, ist die Antwort sondern. Erst wenn ihr das Land Israel erobert habt, erst dann dürft ihr das Ausland erobern.
Ja, ja.
Es sind so ein paar Codeworte in Midrashim, die dem Leser, der die kennt, sofort klar machen, in welche Richtung die Argumentation geht.
Ja, ja, okay. Danke. Ja.
Herr Müller.
Ja, also ich habe immer noch Schwierigkeiten mit den Worten, das Land, das ich euch geben werde und das Land, das ihr erobert mit der Phalanx und mit den Heerscharen, was weiß ich. Das heißt also, das Land, das ich euch gebe, das verstehe ich als Geschenk. Aber es ist doch nur eine, mehr oder minder eine Unterstützung des Kriegsgeschehens, also noch nicht mal eine aktive Unterstützung, sondern nur eine wohlwollende Unterstützung. Und das kann doch wohl nicht gemeint sein.
Na, wie wir sehen werden, wenn wir uns die Berichte von den Schlachten, die Josua kämpft, ansehen, das sind keine normalen militärischen Schlachten, die durch militärische Erfolge gewonnen werden, sondern die durch ein wunderbares Eingreifen Gottes gewonnen werden. Die Mauern von Jericho werden nicht fallen, weil es den Israeliten mit Rammböcken gelingt, sie zum Einsturz zu bringen, sondern weil sie in die Posaunen blasen und sie dann in sich zusammenfallen, weil Gott es so geschehen lässt. Also ja, das ist der Gedanke, ich gebe euch das Land und ich lasse euch zwar ziehen in den Krieg, ihr müsst schon was selber dazu tun, aber dass ihr den Krieg gewinnt, ist nicht etwas, das auf einer besonderen militärischen Strategie wegen eurer militärischen Fähigkeiten geschieht, sondern nur, weil ich das geschehen lasse.
Also Israel hat, ich sag mal, kaum Verluste in den Kämpfen.
Na, eigentlich, abgesehen von dem einen Mal, was wir sehen werden, wo sie ungehorsam werden, beziehungsweise einer ungehorsam wird, gibt es keine Gefallenen, nein. Und ich denke, das ist auch was ganz Wichtiges, was wir dann bei heutigen Aktualisierungen des Buches Josua sehen, wo man sehr schnell sagt, ja, unsere heutige Armee, sie ist im Grunde genommen wie die Herrscher an Josuas. Ganz wichtig im Buch Josua ist immer zu sagen, es ist ein Krieg, den Gott führt. Das ist eine völlig andere Qualität. Das ist kein Krieg nach normalen militärischen Mitteln. Und das werden wir in jeder Beschreibung der Schlachten um die Eroberung des Landes auch weiter sehen. Und das wird hier eben so auf diese Weise schon angedeutet. Also man könnte natürlich auch sagen, aber das ist ja gerade der Unterschied, den auch Malbim erklärt hat, wenn Gott das Land gibt, warum muss dann überhaupt gekämpft werden? Aber das wird hier eben damit erklärt, dass die Israeliten nicht genug Gott vertraut haben und eben gesagt haben, wir wollen ja eigentlich gar nicht in das Land ziehen, wir haben Angst. Und es daher nicht reicht, dass sie einfach reingehen und sozusagen, wie es dann ja halt, wie Malbim eben schreibt, also wenn Mose hinübergegangen wäre, wären die Feinde tot vor ihnen umgefallen, ohne dass sie überhaupt irgendetwas hätten machen müssen. Das ist sozusagen, es ist irgendwie, es ist nötig, Josua muss die Leute in Schlachtordnung aufstellen, er muss kämpfen, aber es ist nur ein Werkzeug sozusagen, wo letztlich Gott durchwirkt. Herr Haller.
Woher weiß man denn überhaupt, dass die Feinde einfach tot umgefallen wären, wenn das Ganze jetzt durch Mose geschehen wäre und ohne eben ja, unrein zu handeln?
Das ist ein weiterer Versuch der Interpretation dieser Formulierung, an jedem Ort, den ihr Fuß betreten hättet. Sondern dieses Betreten ist wirklich, muss man sich wörtlich vorstellen. Sie gehen in das Land rein, ihre Füße berühren das Land und damit fallen die Feinde tot um. Sozusagen, weil es nur heißt betreten und nicht eine weitere Kriegshandlung beschrieben wird.
So, es ist praktisch wörtlich so gesehen. Das heißt, wenn
Genau,
das da
es
steht, dann
ist eben
muss
der
das auch so
Versuch, es
sein.
zu erklären, warum dieser Ausdruck hier gerade genommen wird. Und ihm damit eigentlich jede militärische Konnotation zu nehmen. Das ist der Gedanke.
Spannend. Ja, danke.
Herr Smith?
Interessant alles dazu und verstehe es auch, aber dann später, wenn wir dann noch mal richtig auf Krieg kommen, weil es auch Krieg und auch ja, Toten dann fallen und so auch gesagt wird, dass es ermordet wird, warum werden die Worte denn noch gebraucht? Weil ich komme auch darauf, weil ich letzten Sonntag darauf gefragt wurde, dass in ein Gleichnis auch gesagt wird im Matthäus-Evangelium bei dem Weinpächter, dass jemand dann fragte, ja, warum steht da, dass die Boten getötet werden? Und dann war auch ein Argument, ja, da sitzen auch Kinder in die Kirche. Ich sage, ja, aber Kinder können auch sehr streng miteinander sein es gibt auch Märchen, wo das passiert. Aber trotzdem, die Frage, die kommt öfter vor bei Gesprächen, warum ist da so viel Gewalt? Da habe ich auch ein Stück von in Tenachon jetzt. Also vielleicht können wir das später mal besprechen,
Ja,
aber
weil
nur
diese
das
Frage ist
mal
uns ja auch
erwähnen eigentlich.
schon bei manchen Texten im Deuteronomium gekommen, wo ja auch eben immer wieder die Aufforderung kommt, die 7 kanaanitischen Völker zu vernichten. Und es ist eben wirklich, es wird auch im Buch Josua ein paar Mal benutzt, eben dieser Begriff des Cherem, des Bannes, der an den Völkern vollstreckt wird. Und ja, das ist dieser wirklich uns heute meist erschreckende Gedanke, dass Gott andere Völker vernichten will, damit das Volk, das er sich erwählt hat, das Land in Besitz nehmen kann. Und das ist ein ganz großer Stachel, der da ist. Und das wird uns natürlich im weiteren Verlauf des Buches Josua befassen, zu sehen, wie das geht. Die andere Seite ist eben auch, dass es wirklich aber eben dadurch auch eine ganz eigene Kategorie von Krieg wird. Und man sich die Frage stellen kann, ist es überhaupt möglich, das noch auf andere Kriege zu übertragen, oder ist das nicht dieser einmalige Krieg, der eigentlich als ein Gotteskrieg geschildert wird, und das kann man nicht auf irgendwelche anderen menschlichen Kriege übertragen? Das sind alles so Fragen, die uns im weiteren Verlauf befassen werden, sozusagen, wenn ein Krieg, den Gott führt, wie weit können Menschen beanspruchen, einen Krieg zu führen, den Gott führt? Und das ist das Buch Josua in seiner Interpretation, sowohl jüdischer als auch christlicherseits, ein ganz wichtiger Text. Das werden wir in den kommenden Kapiteln sehen.
Ja, dann würde ich gerne noch mal da auch zurückkommen.
Ja, da wird noch viel kommen. Herr Haller, Sie hatten sich noch mal gemeldet oder war es einfach stehen geblieben? Okay, Herr Müller.
Aber letzten Endes haben doch die Israeliten Kanaan gar nicht erobert. Also nicht komplett, weil sie leben
Also
ja
das ist natürlich
immer.
wieder der Unterschied, da können wir auch wahrscheinlich am besten bei den modernen Auslegungen zu Josua nochmal darauf eingehen, wie weit hier historische Fakten geschildert werden. Das ist von den heutigen archäologischen Erkenntnissen klar, das ist die Eroberung so, wie sie bei Josua geschildert wird, nicht gegeben hat. Und was aber eigentlich die theologische Frage noch provokativer macht, denn das
Wäre
eine
ein
wäre, es ist
kompletter
wirklich so
Genozid
geschehen.
geworden.
Bitte?
Das wäre ja ein kompletter Genozid geworden.
Ja, das wäre es gewesen, aber die Frage ist, wenn es offensichtlich nicht passiert wird, warum wird es aber im Buch Josua so geschehen? Also es ist eigentlich theologisch wird die Frage eigentlich noch kritischer, wenn sie nicht historische Realität widerspiegelt.
Ja, ich kann mir
auf die Idee gekommen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine enorme Motivation für die Kämpfer war.
Ist eine Möglichkeit, aber wie gesagt, das werden wir auch noch im weiteren Verlauf und gerade auch bei den modernen Auslegungen und eben auch heutigen Streitigkeiten darüber, wie weit ist das Buch Josua historisch, und da merkt man auch bei manchen israelischen Auslegern auch eine Tendenz, doch Dinge historisch zu sehen, die sie eigentlich nicht halten lassen. Also das ist auch eine sehr spannende Sache bei den modernen Auslegungen nochmal. Gut, dann können wir uns noch dem anderen Aspekt zu im ersten Kapitel zuwenden. Und zwar haben wir ja einerseits den Auftrag Gottes an Josua, eben sich zur Überschreitung des Jordan und zur Inbesitznahme des Landes bereit zu machen. Und dann heißt es, und es wird immer wieder gesagt, sei stark und mutig. Und dann plötzlich kommt da rein und du sollst die Tora halten. Du sollst immer in der Tora lesen, sie soll nicht aus deinem Mund weichen. Und da ist genau diese Spannung, die wir auch schon bei den Darstellungen Josuas in der Bibel, in der Tora gesehen haben. Er ist einerseits der Kämpfer gegen die Amalekiter, ein Feldherr, und andererseits der Diener des Mose. Auch zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und vielleicht kann man hier sagen, dass schon bevor die rabbinische Tradition damit anfängt und das weitermacht, eigentlich schon hier im ersten Kapitel von Josua etwas reingebracht wird: Wir wollen Josua nicht nur als Feldherrn haben, wir wollen ihn auch als Torah-Gelehrten haben. Und alles Krieg führen hat keinen Sinn, wenn man nicht die Torah studiert. Das sind Gedanken, die hier reinkommen. Und wir hatten ja auch in Deuteronomium das Königsgesetz gesehen, wo ja auch gerade dem König befohlen wird, dass er sich eine eigene Torah-Rolle schreiben soll und immer in ihr lesen soll. Und wir hatten da auch natürlich Auslegungen zu gesehen, wie es heißt, gerade der König, der viel Macht hat und dem vielleicht niemand wagen wird zu widersprechen, gerade der muss die Torah lesen, damit er Maß hält und die Dinge tut, so wie sie die Torah haben will. Und auch zu sehen, auch der König und auch hier der Feldherr, sie stehen unter der Tora, was eigentlich für die damalige Zeit eine Revolution war. Die Könige des alten Orients waren selber die Gesetzgeber und standen selber eigentlich oberhalb des Rechtes. Und die Tora hat ein Königsrecht, was von vornherein sagt, der König steht unter dem Recht. Der König ist verpflichtet, die Tora zu halten. Und wenn eben gerade diese Formulierung eben, dass Josua auch die Torah-Rolle bei sich haben soll und dass er die Torah immer lernen soll, dann wird ja eigentlich auch gesagt, eigentlich ist Josua das erste Beispiel für diesen König, den die Israeliten sich einsetzen sollen. Auch wenn er nie König genannt wird, aber im Grunde genommen erfüllt er hier die Aufgabe. Und es wird wirklich dieser eine Vers eben, dass das Buch der Tora niemals aus deinem Munde weichen soll, der hat zu einer Menge rabbinischer Interpretation geführt. Ich habe hier zwei Beispiele angebracht. Das erste ist aus dem Traktat Menachot im babylonischen Talmud. Rabbi Yochanan sagte im Namen des Rabbi Shimon bar Yochai: Auch wer nur morgens und abends das Höre Israel liest, übt aus, das Gebot nicht soll weichen. Also wir hatten ja, als wir Deuteronomium 6 hatten, da kommt ja das Höre Israel, der Herr, dein Gott ist einer und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was du hast. Und dann ja auch gesehen, weil es eben danach heißt und du sollst diese Worte immer im Mund haben, wenn du aufstehst, wenn du dich niederlegst, haben wir gesehen, dass das zu einem Gebot des Gebetes geworden ist, dass man diese Texte aus Deuteronomium 6, ich habe jetzt in die Fußnote geschrieben, welche Verse das genau sind, aus Deuteronomium 6 und 11 und aus Numeri 15, dass die morgens und abends im Rahmen des Gebetes gesprochen werden. Und was hier jetzt Rabbi Yochanan sagt, die Tora soll nicht weichen, das sozusagen der, das, denn die Frage ist, wie will man das genau auslegen? Wenn die Tora nicht aus meinem Mund weichen soll, Kann ich denn überhaupt noch irgendwas anderes tun, wenn ich mich sozusagen die ganze Zeit mit der Tora befassen soll? Wie kann man das praktisch machen? Und hier im Grunde genommen eine Mindestforderung gegeben wird, zu sagen, es reicht eigentlich, wenn man eben diesen zentralen Text, das höre Israel, morgens und abends im Rahmen des Gebetes liest, hat man sozusagen den Tag mit Tora-Worten umgeben, und das würde reichen, um das Gebot zu erfüllen, nicht soll weichen. Und damit wird eigentlich, obwohl das Buch Josua nicht zur Tora gehört, wird aus diesem Vers in Josua 1 abgeleitet, dass eigentlich jeder zum Studium der Tora verpflichtet ist. Und jetzt kommt der interessante Satz: Dies darf man aber nicht vor Leuten aus dem gemeinen Volke sagen. Rabba sagte, es ist sogar Pflicht, dies vor Leuten aus dem gemeinen Volke zu sagen. Was steht in der ersten Behauptung dahinter? Wenn wir den Leuten sagen, dass das reicht, werden sie nicht mehr studieren, sondern sich mit den paar Versen zufrieden geben. Und wir möchten doch eigentlich, sozusagen, das ist das absolute Minimum, aber wir möchten eigentlich, dass sie mehr lernen. Und Rabba in seiner Perspektive sagt wohl, die Leute im gemeinen Volk, die haben vielleicht nicht mehr Möglichkeit. Und ihnen zu sagen, wenn ihr das tut, erfüllt ihr das Gebot, dann werden sie zumindest vielleicht auf das Wert legen und das tun. Also auch zwei unterschiedliche Dinge sozusagen, wie man einfache Menschen, die eben nicht den ganzen Tag Tora studieren können, wie man die dazu bringen kann, wenigstens ein Mindestmaß zu haben. Und jetzt kommt eine andere Frage, wie man eben mit diesem nicht soll weichen umgeht. Ben Dama, ein Schwestersohn Rabbi Yishmaels, fragte Rabbi Yishmael: Darf einer wie ich, der ich die ganze Tora gelernt habe, also das ist ziemlich selbstbewusst, also ich habe die ganze Tora gelernt, die griechische Weisheit lernen sozusagen? Also ich habe jetzt alles gelernt, was ich in der Tora lernen kann, jetzt kann ich auch was anderes, griechische Philosophie lernen. Da las er ihm folgenden Schriftvers vor: Nicht soll dieses Buch der Lehre aus deinem Munde weichen und sinne darüber Tag und Nacht. Jetzt kommt die Frage, du hast diesen Vers. Suche dir eine Stunde, die weder zum Tage noch zur Nacht gehört, und lehre dann die griechische Weisheit. Also sozusagen, versuch mal aus dem Vers abzuleiten, wo du einen Zeitraum findest, wo man nicht Tora studieren soll. Und auch hier sehen wir eben wieder, wie ein Vers aus Josua, obwohl er nicht zur Tora gehört, eigentlich für die Verpflichtung zum Tora-Studium angeführt wird. Er streitet somit gegen Rabbi Shmuel Ben Nachmani. Denn Rabbi Shmuel Ben Nachmani sagte im Namen Rabbi Jonathans: Dieser Schriftvers ist weder Pflicht noch Gebot, sondern ein Segen. Der Heilige gepriesen sei er sah nämlich, dass die Worte der Tora ihm besonders lieb waren, wie es heißt, eben noch in Bezug zu Mose und Josua: Und sein Diener Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus dem Zelte. Da sprach er zu ihm: Josua, dieweil die Worte der Tora dir so lieb sind, so soll dieses Buch der Lehre nicht aus deinem Munde weichen. In der Schule Rabbi Yishmaels wurde gelehrt, die Worte der Tora sollen dir nicht als Pflicht erscheinen, auch darfst du dich ihrer nicht befreien. Soweit der Traktat Menachot, und im Traktat Avodasara geht es im Grunde genommen auch nochmal sozusagen den konkreten Vorteil, den man vom Tora-Studium hat. Und zwar wird der Psalm 1 zitiert, wo es ja auch um denjenigen geht, der die ganze Zeit wo die Tora nachsinnt. Und da heißt es eben im dritten Vers: Und alles, was er tut, glückt ihm. Rabbi Joshua ben Levi sagte: Diese Sache steht geschrieben in der Tora, ist wiederholt in den Propheten und verdreifacht in den Hagiographen, dass nämlich dem, der sich mit der Tora befasst, alles glücke. Geschrieben in der Tora, denn es heißt in Deuteronomium 29: Ihr sollt beobachten die Worte dieses Bundes und sie ausüben, damit euch alles glücke, was ihr tut. Wiederholt in den Propheten, das ist unser Text in Josua, denn es heißt: Es soll dieses Buch der Tora niemals aus deinem Munde weichen. Du sollst darüber Tag und Nacht nachsinnen, damit du bedacht bist, alles zu halten, was darin steht. Denn dann wirst du Glück haben auf allen deinen Wegen. Und verdreifacht in den Hagiographen, zu denen eben das Buch der Psalmen gehört, denn es heißt: Sondern an der Tora des Herrn seine Lust hat und über seine Tora Tag und Nacht nachsinnt. Er ist wie ein an Wasserläufen gesetzter Baum, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er tut, glückt ihm. Ja, soweit eben hier die Beschäftigung mit dem Torah-Studium, das von Josua gefordert wird und eben in der rabbinischen Tradition eigentlich daraus für alle verpflichtend abgeleitet wird. Dazu Nachfragen, Anmerkungen?
Ich bin jetzt auch völliger Anfänger und Neuling, noch nicht ganz verstanden, wo der Bezug aus dem Traktat Menachot zum Buch Josua eigentlich genau steht.
Ich habe es gleich. Im zweiten Abschnitt, wo es heißt, da las er ihm folgenden Schriftvers vor. Dieses Buch der Lehrer aus deinem Munde weichen und sinne darüber nach Tag und Nacht. Das ist der Vers aus Josua, der zitiert wird.
Ja, verstehe, danke.
Ja. Und das Wichtige ist eben auch hier zu sehen, wie in einer allgemeinen Diskussion über die Wichtigkeit und die Frage, wie man das Torah-Studium erfüllt, eben dieser Vers aus Josua eine ganz zentrale Rolle spielt.
Ja.
Herr Smith?
Das ist doch Vers 8, ja?
Unten in dem zweiten Text aus Avodah Zarah, da habe ich es aufgeschrieben. Ja, ja, da steht Josua 1,8, ja.
Ja, ja. Naja, ich habe da selber auch noch andere Texte gefunden. Zum Beispiel, das ist im Babylonischen Talmud Kiddushim, da steht fest, das Lernen ist größer als das Tun. Denn das Lernen führt zum Tun.
Ja, das ist auch ein sehr berühmter Ausspruch, womit sozusagen alle Torah-Studierenden ihre Konzentration auf das Studium rechtfertigen. Wenn man nicht lernt, kann man ja auch nicht zum richtigen Tun kommen.
Ja, na, und das ist natürlich sehr, da kann man sehr überkauen, sozusagen. Aber dann wollte ich eigentlich nochmal zurück, doch, weil Sie das auch im Anfang erwähnt haben, wollte ich doch mal zurück nach, ich habe Ihnen auch mal das Buch erwähnt von Eva Illus, Emotionen und Demokraten sind Emotionen. Und da erzählt sie dann von dieser Leute in Israel, die den ganzen Tag Tora studieren. Und ja, aber wie kommt es dann da zum Tun? Ich meine, denken die da auch darüber nach? Weil ich finde dann auch von Herr Kahane und der Kach-Partei, was die gemacht haben, dass der Herr, was war das, Kach? Der dann seine Beweise auch holt aus, Kahane, aus das Werk Mishne Torah von Maimonides. Also man kann es so und so interpretieren dann.
Ja, also es gibt sicher bei vielen, die wirklich versuchen, oder zumindest einige Jahre lang ihres Lebens hauptsächlich Torah zu studieren, das ist sicher schon auch ein Selbstzweck in gewisser Weise. Das ist auch, wenn jemand den Kopf dafür hat, das ist was Faszinierendes, dass man einfach immer weitermachen kann aus auch einer intellektuellen Freude, vielleicht gar nicht schon mal so sehr religiös zu sehen. Aber grundsätzlich ist natürlich der Gedanke, wenn ich zum Beispiel den Talmud-Traktat über den Schabbat lerne. Den lerne ich nicht nur, um irgendwelche intellektuellen Übungen zu machen, sondern auch, um zu lernen, wie hält man den Schabbat. Und das soll natürlich dann schon in ein Tun münden. Ja. Also in dem Sinne ist schon also der Gedanke da, dass also das Studium hat einen Wert an sich, weil ja auch das eben ein heiliger, geoffenbarter Text ist und eine Möglichkeit ist, sich Gott zu nähern. Aber andererseits, wer nur Dinge studiert, also es macht eigentlich, also eben, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich den ganzen Talmud-Traktat Schabbat studiere und vielleicht in allen seinen Einzelheiten verstanden habe, aber dann den Schabbat nicht halte, macht das auch keinen Sinn aus religiöser Perspektive.
Naja, ich habe selber die Erfahrung, dass ich Menschen das dann erkläre und dann sage ich auch mal so ein Wort von, ja, darf man dann am Schabbat kochen für eine Kranke? Ja, das darf man. Aber darf ich auch so viel kochen, dass ich selber mitessen kann? Und dann halte ich inne. Sagen die Menschen, nein. Also die verstehen dann die Logik, dass man, um den Sabbat zu halten, dann für sich selber nicht kochen darf.
Ja,
also, das ist, ich meine, diese Logik, das ist ganz leichte Logik, weil das sind viel schwieriger, wie ich selber erfahren habe. Also ich bin kein Profi, weit von, aber da habe ich mich, ich habe mal einen Kurs auch gemacht in den Niederlanden, dann ging es über, was ist denn Schabbat und was ist Arbeit und was ist nicht Arbeit.
Ja, genau.
Ja? Und in den Niederlanden war es dann so weit gegangen, dass vor allem die Calvinisten, die durften dann am Sonntag kein Fahrrad fahren, die durften nichts stricken, weil das war Arbeit. Aber viele Menschen, also nicht nur Frauen, stricken, weil es einfach gefällt oder dass sie das zu gleicher Zeit beim Lesen oder beim Fernsehen tun können. Also, und das war so eine Befreiung für diese Leute, für einen Mann vor allem, der dann hörte, was muss man als Schabbat tun? Das Wichtigste ist eigentlich, dass man genießen soll. Vom Essen und auch voneinander. Und das hat ihm eine Art Befreiung dann gegeben.
Das kann sich ja passieren, dass man eben, und der Schabbat, also es gibt ja auch den Begriff des Onek-Schabbat, des Vergnügens des Schabbat. Der Schabbat soll durchaus etwas sein, was man genießt. Aber der natürlich die traditionelle Auslegung sagt, damit ich mir diesen Raum schaffe, um den Schabbat zu genießen, muss ich erstmal die Arbeit sein lassen. Und dazu muss ich mich fragen, was Arbeit ist. Und es gibt sicher Menschen, und auch je nachdem, wie sowas pädagogisch weitergegeben wird, das kann was Erstickendes werden, wenn man immer nur sagt, das ist jetzt verboten und das ist jetzt verboten. Aber je nachdem, wie man es halt interpretiert und sagt, so sehe ich es eigentlich auch am Schabbat, ich schaffe mir damit einen Freiraum, um mich vom Druck des Alltags frei zu machen und den Tag eben anders sein zu lassen, als andere Tage sind, dann sieht das auch anders aus. Und natürlich ist auch die Frage, und das ist auch eine Frage des Studiums, eben zu sagen, was sind Sachen, die man auch vielleicht aufweichen muss, oder eben das eine Beispiel, dass sie sagt, natürlich für einen Kranken darf man kochen und was sind Möglichkeiten, welche Ausnahmen bestehen, das sind natürlich alles Dinge, die auch dazugehören. Herr Müller.
Wenn ich mich ganz in der Tora vergrabe oder verbeiße, sage ich mal, was ja an für sich auf der einen Seite sehr begrüßenswert ist, aber wie kann ich dann tolerant zu anderen Religionen sein?
Ich glaube nicht, dass da ein notwendiger Widerspruch ist, denn sozusagen die Tora ist das, worauf ich mich konzentriere. Das kann natürlich, wie hier die Frage, kann ich denn dann noch griechische Weisheit lernen? Also es könnte so weit kommen, dass man vielleicht die Lehren anderer Religionen weniger kennt. Und da kann man sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und es ist ja auch eine Meinung, die durchaus nicht alleine als die eine einzig mögliche Interpretation dasteht. Aber ich kann ja auch sagen, okay, das ist halt die Weisheit der anderen und ich muss sie damit noch nicht ablehnen, sondern halt sagen, es ist nicht meins und ich konzentriere mich auf die Tora. Und außerdem kann ich in der Tora ja auch Dinge finden, je nachdem, wie ich sie interpretiere, da haben wir ja auch schon viele Beispiele zu gesehen, die mir auch Achtung vor anderen Völkern und das Gemeinsame der Noachiten, werden ja die noachitischen Gebote, die für alle Menschen gelten, sehen, den gemeinsamen Ursprung aller Menschen als Geschöpfe Gottes, also auch sozusagen je nach welcher Interpretationsrichtung der Tora ich wähle, kann ich durchaus auch dadurch zur Achtung von anderen Religionen kommen.
Ja, aber bei dem Kampf gegen die Gräueltäter wird an für sich nur gesagt, die müsst ihr umbringen. Es wird aber nirgendwo mal näher erläutert, warum eigentlich. Weil es reicht ja der Tora absolut, wenn das Götzendiener sind, was immer man unter Götzendiener versteht.
Ja, das ist sicher etwas, was uns heute schwer nachzuvollziehen ist. Ja. Die Tora versteht unter, was sie als Götzendienst versteht, etwas, was so furchtbar ist, dass man es vernichten muss. Und ja, vielleicht mein Verstehensansatz, den ich auch mal gefunden habe, könnte sein, eine der Kultformen, die den Götzendienern in Kanaan vorgeworfen wird, ist ja, dass sie ihre Söhne und Töchter dem Moloch opfern. Und da könnte man sagen, es war in diesem Götzendienst etwas Menschenverachtendes. Man war bereit, Menschen zu opfern für diese Götter. Und da schreitet der wahre Gott ein und sagt, das darf man nicht. Man darf, der Gottesdienst wird Götzendienst, wo man meint, Menschen für Gott opfern zu dürfen. Was auch eine ganz wichtige Überlegung ist, wirklich zu sagen, wie weit ein Gottesdienst gehen kann und was nicht passt. Und wenn man vielleicht versucht, aus dieser Richtung den Götzendienst anzugehen, dann kann man vielleicht irgendwo einen Weg finden, zu verstehen, warum die Tora den so furchtbar findet. Gut, ich glaube, wir lassen uns für heute mal mit diesen Texten aus Josua 1 stehen. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Josua 2, mit den Spionen und der Prostituierten Rahab. Auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, wo auch die rabbinische Interpretation eine Menge zugemacht hat. Und werden wir mit dieser Dame und ihrer Geschichte weitermachen. Und es wäre zu wünschen, dass es in etwas friedlicheren Zeiten hier sein wird, aber ich bin nicht allzu optimistisch, dass wir in einer Woche schon sagen können, der Schlagabtausch ist hier zu Ende. Es wird diesmal sicher nicht so einfach sein. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem uns treffen können. Und ja, ich merke, es tut mir durchaus gut, eben mal 1,5 Stunden sich damit zu befassen, obwohl es auch eben ein kriegerischer Text ist. Aber es ist eben auch Tora-Studium im weiteren Sinne und tut dann auch mal zum Ausgleich ganz gut. Ja, ich wünsche einen guten Abend und eine gute Woche und wenn alles gut geht, also bis zur nächsten.
Alles Gute, ja.
Dankeschön. Und wir sind ja in Verbindung und
vielen Dank.
Gehen davon aus, dass wir uns nächste Woche sehen.
Ja.
Dankeschön.